Ja, hallo und einen schönen guten Tag und nochmal frohes neues Jahr. Herzlich willkommen im neuen Jahr und zum neuen Podcast Nachts im Buchladen. Ich hoffe, ihr habt Weihnachten alle gut überstanden, habt euch nicht wie ich die Weihnachtsgrippe geholt. Ja, die Schokolade ist aufgegessen und vielleicht habt ihr auch schon die ersten Weihnachtsbücher gelesen. Ich habe es gerade schon angedeutet, ich selbst lag flach, hatte dadurch aber auch dementsprechend gut Zeit zu lesen und habe über die Feiertage zum einen von Meg Wolitzer das weibliche Prinzip gelesen. Wahnsinnsroman, kann ich nur sehr empfehlen. Und die Biografie von Michelle Obama, Becoming, hat mir wirklich teilweise die Tränen in die Augen getrieben, denn wenn man die Biografie von dieser wunderbaren Frau liest, kann man irgendwie noch weniger verstehen, dass die Amerikaner jetzt diesen Tumpeltrump gewählt haben. Also so viel zu meinen Weihnachtsbüchern. Ja, und jetzt geht's wieder los im Buchladen. Ich bin heute wieder in Hamm unterwegs und da im Stadtteil bei Claudia Hellmann, die betreibt in Bockum-Hövel die Buchhandlung Leseliebe. Und das ist, ja, kann man wirklich so sagen, eine kleine, feine, schnuckelige Stadtteilbuchhandlung.
Genau, ich bin hier im Ortsteil, ich bin hier verwurzelt. Die Leute vom Ort kommen zu mir mit ganz besonderen und speziellen Aufträgen. Das ist auch total klasse. Also der eine möchte ein Münzalbum, der andere ein Backgammon-Buch. Dann recherchiere ich ein bisschen, also das ist total klasse. Das macht, glaube ich, so eine Ortsteilbuchhandlung tatsächlich aus. So jeder kennt jeden. Ich kenne ganz viele, ich komme ja auch von hier. Mich kennen ganz viele von klein auf.
Bist du denn gelernte Buchhändlerin? Oder bist du Quereinsteigerin?
Ich bin keine gelernte Buchhändlerin. Ich bin quasi Quereinsteigerin. Ich bin so aus der Buchleidenschaft dazu gekommen.
Wenn du jetzt aber sagst, dein Stadtteil, du kennst die Leute, gibt es denn irgendwas, was für Bockum-Hövel, der Stadtteil, in dem die Buchhandlung ist, speziell ist? Also gibt es was, was du ganz besonders viel verkaufst?
Ja, die Leute lesen hier echt gerne Krimis.
Und das ist auch dein Spezialgebiet?
Krimis lese ich wirklich gerne, aber die müssen für mich so ein bisschen Nebengeschichte haben, die mich ablenken von der Spannung. Die müssen manchmal einfach auch so ein bisschen abgedrehte Ermittler haben.
Oder also so ein bisschen wie der Tatort, ne? Wo dann auch der Ermittler im Vordergrund steht. Der
Tatort ist gut, genau. Das darf. Also ich bin, wie gesagt, nicht ganz so der Blutrünstige. Wenn Kunden zu mir kommen und nach 7 Toten auf den ersten 10 Seiten verlangen oder auch gerne blutrünstige Geschichten mit Haut abziehen, und das ist nicht so meins.
Wir lassen uns jetzt einfach mal darauf ein. Ich gehe mal mit dir durch deinen Laden. Wir gucken uns den Laden so ein bisschen an. Ich selbst bin ja eher so im Belletristik-Bereich unterwegs, habe zu Weihnachten unter anderem Der Zopf gelesen, ist ja gerade ganz hoch auf den Bestsellerlisten. Letizia Colombani, 3 Geschichten von 3 Frauen an unterschiedlichen Enden der Welt. Das eine ist eine Unberührbare in Indien. Das andere ist die Besitzerin einer Perückenfabrik in Italien. Und das dritte ist eine kanadische Erfolgsautorin, die an Krebs erkrankt und durch ganz wundersame Weise verpflichten sich wie bei einem Zopf die Geschichten der Frauen miteinander. Habe ich gerade mit ganz, ganz großer Spannung und großem Vergnügen gelesen, liest sich sehr leicht, war so eins meiner Weihnachtsbücher. Das liegt hier auf dem Bestsellerstapel, also das hast du auch.
Ja, das sind so meine Empfehlungen jetzt noch aus dem Weihnachtsgeschäft auch, beziehungsweise auch gerade für Leute, die ein bisschen hochwertigere Belletristik wünschen, wie Dörte Hansen zum Beispiel, Mittagsstunde, hattest du, glaube ich, auch schon mal vorgestellt. Genau. Also solche Sachen kann man immer gut empfehlen an Leute, die gerne ein bisschen mit ein bisschen mehr Anspruch sich nicht nur so ganz leichte Unterhaltung wünschen. Sehr gut.
Okay, also du hast natürlich auch was zu einer Stadtteilbuchhandlung sicherlich auch gehört. Postkarten, ich glaube so ein bisschen Schulbuchbedarf. Genau. Und jetzt arbeiten wir uns mal vor zu deiner Kernkompetenz, wenn ich das so sagen kann, zu den Krimis. Ne? Wir stehen hier vor einem großen Taschenbuchregal, prall gefüllt, da sieht man auch gar nicht, dass Weihnachten irgendwas leer gefressen hat. Nee, da sind alle mit dabei. Und wenn ich jetzt sage, dann hol doch mal dein Favorite im Moment raus. Was würdest du dann rausziehen?
Im Moment würde ich rausziehen, da greife ich mal einmal hinter dich, und zwar den Robert Galbraith, ist ja nicht er, ist ja eher sie.
Eine Ghostwriterin oder ein
genau,
Pseudonym?
Genau, ja, von der Harry Potter Schriftstellerin. So, das ist die, ja, richtig, genau. Ach. Und sie hat seinerzeit angefangen unter einem, sie wollte also wohl immer Krimi schreiben, so ihre Aussage, und hat sich dann ein Männer-Pseudonym zugelegt. ob bewusst oder unbewusst, ist es kurz vor Erscheinen des ersten Teils dann auch publik geworden. Dadurch ließ sich natürlich der Krimi auch sehr gut verkaufen. Wobei ich muss sagen, und da spreche ich, glaube ich, nicht nur für mich, sondern für ganz viele Fans mittlerweile, da hat sie wirklich einen super Start hingelegt. Also das ist jetzt schon der vierte Teil, den ich dir jetzt hier hingelegt habe, auf den wir alle wirklich heiß gewartet haben. Der erste ist Der Ruf des Kuckucks. Und da ist das, was ich so besonders mag. Das ist so ein sehr skurriler Ermittler. Das ist ein Kriegsveteran aus Afghanistan, so ein bisschen abgehalftert, so ein bisschen heruntergekommen und jobbt quasi mehr oder weniger so als Privatdetektiv in London und wird zu einem ziemlich brisanten Fall dazu geholt, weil der Bruder der Toten nicht an Selbstmord seiner Schwester glaubt. Die Schwester war Topmodel und sehr berühmt. Und er holt ihn dann dazu und beim Ermitteln gerät er dann selber so ein bisschen in Gefahr. Das Schöne ist, wie gesagt, für mich immer so ein bisschen Nebengeschichte. Da kommt noch eine junge Frau dazu, die hat in meinen Augen so ein Helfersyndrom. Die nimmt sich diesem Cormoran Strike, diesem Ermittler, so ein bisschen an und fühlt sich da auch so ein bisschen in die Pflicht genommen, ihm unter die Arme zu greifen, sei es nur mit Kaffee kochen und Ordnung so ein bisschen in sein Leben bringen. Und das macht das Ganze total sympathisch. Also es macht auch ihn total sympathisch, den Ermittler.
Du sagst, es ist schon der vierte Band. Es ist immer derselbe Ermittler? Es ist immer die Geschichte, die private, die sich auch weiterspinnt, wie auch, eben auch bei den Tatorten, die man so verfolgt?
Ja, genau so. Und jetzt den vierten Teil, muss ich gestehen, liegt auf meinem SUB, noch nicht gelesenen Stapel. Da ist hier tatsächlich diese Geschäftsbeziehung beziehungsweise diese private Beziehung auch mit der Hilfe spitzt sich ein bisschen zu und ich bin ganz gespannt schon.
Ah, okay. Aber Robert Galbraith, wird das so ausgesprochen?
Ich denke, ja.
Liest man denn da auch so ein bisschen die J.K. Rowling, wenn man es weiß?
Auf jeden Fall, denn genau das ist nämlich das, was mich eigentlich auch so zum Krimi wieder hingezogen hat, dieses erste Buch, Der Ruf des Kuckucks. Sie hat einfach diese Schreibart, diesen Schreibstil, dass ich, sobald ich anfange, Kopfkino habe und ich bin in den Straßen von London, ich leide mit ihm, ich ermittle mit ihm, also das ist schon klasse. Ja, auf jeden Fall ist der Schreibstil Harry Potter-artig.
Und das Format ist auch Harry Potter-artig, muss man sagen. Ne? Das ist auch schon ein ordentlicher Klopper. Ne? Wie viele Seiten hat jetzt der neueste?
Ich würde sagen knapp 1000.
Kann man dann schon mal zusehen, dass man vielleicht eine Woche frei nimmt und an der Nordsee ist, wo es gerade ganz, ganz langweilig
ist.
Wind und Sturm, dann kann man lesen, okay?
Liest sich aber zügig und schnell. Kommt einem vor wie ein dünnes Taschenbuch.
Okay, Robert Galbraith, aber ich gehe mal davon aus, hier steht auch auf dem neuesten schon drauf Platz 1 der US- und UK-Bestsellerlisten. Das ist jetzt nicht ein Insider-Tipp, den du mir
hast,
ne?
Das ist kein Insider-Tipp, nein.
Gibt es denn noch sowas, was du sagst, so, das ist irgendwie mein Lieblingsbuch, das ist irgendwie vielleicht auch gerade gar nicht vorne in den Listen, aber das empfehle ich einfach immer wieder unheimlich gerne?
Also zufällig drauf gestoßen bin ich, ob es jetzt auch auf den Bestsellerlisten steht, habe ich gar nicht so verfolgt. Ich habe gerade nur den dritten Teil im Moment hier, weil ich bin doch ein bisschen vom Weihnachtsgeschäft geplündert. Von der Britta Bold. Und zwar nennt sich das erste das Büro der einsamen Toten. Und das fand ich jetzt wieder persönlich auch, wie gesagt, mit meiner Vorliebe für skurrile Ermittler so interessant, weil der Ermittler ist kein klassischer Kommissar oder irgendwie jemand, der zur Aufklärung eigentlich gedacht ist von Mordfällen, sondern es ist jemand, der in Amsterdam in einem Büro sitzt, das sich darum kümmern soll, dass die Unbekannten Toten anständig unter die Erde gebracht werden, um möglichst noch Verwandtschaft oder Angehörige irgendwie herausgefunden werden, denen man möglichst auch die Kosten noch aufs Auge drücken kann. Und er hat sich aber so persönlich auf die Fahne geschrieben, diesen unbekannten Toten, die da in Grachten ja häufig auch mal auftauchen, im Rotlichtmilieu auftauchen, wie auch immer, Touristen, die man nicht so im ersten Moment zuordnen kann. Da soll er jetzt quasi schauen, dass die entsprechend beerdigt werden und dann auch, wie gesagt, vielleicht Angehörige herausfinden. Er hat sich so auf die Fahne geschrieben, für diese Verstorbenen eine doch persönlichere Bestattung zu veranstalten und zu initiieren. Und dadurch, er muss sowieso in die Wohnungen der Verstorbenen und er recherchiert dann immer ein wenig. Und er stößt dann häufig auf Ungereimtheiten, die ihn dann wieder dazu veranlassen, noch weitere Nachforschungen anzustellen. Und siehe da, es war dann doch nicht einfach nur so ein Selbstmord in den Grachten, sondern häufig ein Fall. Was noch dazu kommt bei dieser Reihe, es sind mittlerweile 3 Teile über diesen Peter Postumus, also finde ich schon den Namen auch ganz witzig. 3 Teile gibt es schon. Das Interessante ist, dass es Themen sind wie aus den Nachrichten, top aktuell. Also der erste Teil, da geht es so ein bisschen um Islamismus, Schläfer, ja so. Ich will da nicht zu viel verraten, aber es ist hochinteressant, ist, als wenn es jetzt gerade just aus dem Leben gegriffen ist. Der zweite Teil spielt tatsächlich im Rotlichtmilieu und wer schon mal in Amsterdam war und wenn man so die Geschichte verfolgt in den Hinterhöfen und Gassen und da ist man voll und ganz dabei, ist total authentisch. Und der dritte Teil spielt am Rande eines Umweltgipfels in Amsterdam. Auch das kann man super gut nachempfinden. Ist, wie gesagt, ich finde die Themen, als wenn sie direkt aus den Nachrichten entstammten. Und dieser Ermittler wiederum wieder ein ganz sympathischer Typ, der da so reinrutscht. Seine Tochter ist Journalistin, kann oft mit Informationen auch noch dienen oder das Bild oft vervollständigen. Also mein Geheimtipp eigentlich so, weil er nicht so unbedingt der Gassenhauer schlechthin ist, sag ich mal.
Sag mal, der Tote im fremden Mantel, Britta Bold.
Das ist der dritte Teil.
Britta Bold hört sich schon mal sehr weiblich an. Weibliche Krimi-Autorinnen sind jetzt auch nicht immer präsent, oder?
Genau, der erste ist das Büro der einsamen Toten und die Britta Bold, wie gesagt, finde ich super klasse, die Idee, dass sie einfach mal nicht so ganz klassischen, ich habe da einen Ermittler, ich habe da einen Fall, und sondern das ist ja jetzt eigentlich jemand, der ja erstmal so einen ganz langweiligen Bürojob machen soll und der dann durch seinen persönlichen Anspruch da auf die Fährte geht und auf die Spur geht.
Okay, jetzt haben wir einen Bestseller-Tipp mit Robert Galbraith, wie auch immer auszusprechen, alias J.K. Rowling. Britta Bold, der Tote im fremden Mantel. Und jetzt hast du ihr eben gesagt, neben Krimis hast du noch eine zweite Spezialecke hier, ne? Das ist Kinder- und Jugendbuch. Und da gehst du auch sofort so forsch hin. Da fühlst du dich sehr wohl, ja?
Ja, Kinder- und Jugendbuch empfehle ich gerne oder bin ich gerne zu Hause, weil die Kinder auch oft so dankbar sind. Wenn die kommen und sagen, ich habe jetzt das und das gerne gelesen und ich empfehle denen was und habe tatsächlich dann damit Glück und sie kommen wieder und sagen, jetzt brauche ich den zweiten Teil. Das macht mir total viel Freude. Das finde ich super spannend. Also man stellt fest, die jüngeren Kinder, ich sag mal so mit 10 Jahren, da sind die Jungs häufig die etwas lesefauleren.
Ist so.
Die möchten dann gerne, ich sag mal, Richtung Gregs Tagebuch, solche Sachen. Die sind vom Schriftbild so ein bisschen comicartig geschrieben. Das mögen die ganz gerne, einfach auch aus dem Aspekt. Die haben schnell das Erfolgserlebnis, ich habe ein Buch gelesen. Die Mädchen sind da schon so ein bisschen differenzierter. Die einen lesen lieber so richtig Girly-Geschichten, Mädchengeschichten von Die Glücksbäckerei, also wirklich so Liliane Susewind, so wirklich schöne Mädchengeschichten oder aber spannende Sachen. Und man glaubt es kaum, Hani und Nani im neuen Gewand findet reißenden Absatz. Also die Kinder sind die gleichen Geschichten wie zu unserer Zeit. Und das ist so witzig, wenn man das so den Kindern dann auch erzählt. Und dann gucken die ja mit ganz großen Augen an, du hast schon Hani und Nani gelesen.
Wobei man ja sagen muss, Enid Blyton ist ja echt ein bisschen verstaubt. Ne? Also ich weiß noch, dass meine Mutter, Lehrerin, Pädagogin, 70er Jahre, aufgeschlossen, immer so, das ist auch wirklich so eine komische, ne, weil auch irgendwie so alle Rollenklischees immer bedient worden sind in den Geschichten. Ne? Also so pädagogisch sagt man so, und trotzdem lesen es die Mädels immer wieder gerne.
Die Kinder mögen das, Und die mögen vor allen Dingen, wenn ich dann frage, was hat dir gefallen, diese Internatsgeschichte. Ja. Und ich glaube, das ist, weil das für viele Kinder gar nicht mehr so nachvollziehbar ist, ne? So dieses in einem Internat, das ist ja so ganz weit weg irgendwie und in Fantasie stellen die sich das super toll irgendwie vor, diese Abenteuergeschichten, die Streiche, die da gespielt werden, und das ist so fernab ihrer jetzigen Realität, und also das mögen die Mädchen am meisten.
Aber, da sagst du was, ich habe nämlich neulich noch mit einer anderen Buchhändlerin gesprochen, die eine Harry-Potter-Nacht veranstaltet hat, und die hat gesagt, sie ist auf Harry Potter gestoßen, weil sie gesagt hat, Internatsgeschichte funktioniert immer. Und das ist ja eben auch die Internatsgeschichte auf Hogwarts, ne?
Genau.
Und da muss ich mal kurz erzählen, mein Sohn Johnny, der ist 5, dem lese ich gerade Harry Potter Teil 1 vor. Die Große, die ist schon ein bisschen weiter, die liest selber. Aber da sind wir wieder genau bei dem Punkt. Die wollen natürlich auch einen Harry Potter nach dem nächsten. Und du hast mir eben erzählt, es gibt quasi noch einen heißen Scheiß in Serie mit Fantasy, wo du gerade wieder dran bist, ne?
Richtig, genau, das stimmt. Also ich lese, habe ich gerade gesagt, den Teil 4 der Eragon-Reihe nochmal, weil ich ganz freudig den fünften Teil erwarte, der am 21. Januar jetzt rauskommen soll. Keiner hat mehr mit gerechnet, jetzt kriege ich die Vorankündigung, am 21. Januar kommt Eragon Teil 5. Und da habe ich gedacht, gut, da muss ich natürlich mehr oder weniger die Erste sein, die den liest, weil das war seinerzeit, als er rauskam, auch meine Lieblingsreihe. Das ist natürlich Voll-Fantasy und das ist genau das, was so den Reiz ausmacht, wenn hier jemand steht und möchte Fantasy lesen, so herausfinden, welche Art von Fantasy, weil Fantasy ist nicht gleich Fantasy. Mhm. Die Jugendlichen lesen gerne so Dystopien Richtung Panem, also sprich so ein bisschen Zukunftssachen in Gefängnissen oder nur die Elite überlebt, solche Sachen. Manche wollen aber Voll-Fantasy ganz abtauchen mit Orks und Zwergen und was nicht alle. Und Eragon ist halt auch Voll-Fantasy, spielt halt in einem fantastischen Land, in einem erfundenen Land mit Drachenreitern, Elfen und Orks und Urgas. Und ja, das ist, muss man lieben oder halt auch nicht.
Aber ich muss mal gerade überlegen. Ich glaube, als der letzte Eragon rausgekommen ist, da war ich selbst noch Azubine zur Buchhändlerin. Das ist schon ein Weilchen her. Weißt du noch, wie lange?
Ich habe es nicht ganz auf dem Schirm, aber es ist definitiv ein Weilchen her, ja. Ich würde, ja, nicht ganz, glaube ich, aber 8 Jahre würde ich auf jeden Fall schätzen. Ja, der vierte Teil, genau.
Also für alle, die früher mal Eragon gelesen haben, empfiehlt es sich jetzt nochmal einzutauchen. Denn du sagst, 21. Januar, ja, erscheint Teil 5. Und wenn ihr eine Beratung braucht in Sachen Jugendbuch und Fantasy, weil Fantasy ist eben nicht gleich Fantasy, dann empfehle ich die Buchhandlung Leseliebe in Bockumhövel. Und da wird auch, egal ob leserfauler Junge oder eben auch scharf lesefreudige Mädchen, allen geholfen, wie man so schön sagt.
Auf jeden Fall.
Also ich gehe erstmal nach Hause und sage meinen Kindern, kommt, wir versuchen es mal mit Eragon. Und ich danke dir ganz herzlich für deine Tipps.
Ja, ich habe zu danken. Hat mich gefreut. Tat gar nicht weh.
Siehst du? So, das war's also für heute von Nachts im Buchladen. In genau 2 Wochen bin ich wieder unterwegs. Ich müsste mir noch ein bisschen überlegen, wo es dann nächstes Mal hingeht. Aber ich habe noch eine Bitte an euch. Falls euch der Podcast gefallen hat und wenn ihr bis hierhin durchgehört habt, dann habt ihr ja zumindest schon mal Durchhaltevermögen gezeigt. Dann würde ich mich sehr über einen Kommentar freuen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.